Herzlich willkommen bei InnoBytes. In dieser Episode widmen wir uns drei großen Themen und den damit verbundenen Herausforderungen von Corporate Innovation. Die Episode überbringen wir euch in drei Teilen, gegliedert nach eben diesen drei Themen. Erstens dem Nährboden, zweitens den Praktiken und drittens der Umgebung von Innovation. Das ist Teil 1, in dem wir über den Nährboden von Innovation sprechen. Bevor wir dazu kommen, stellt sich zuerst unser Partner und Experte für diese Episode vor. Dabei handelt es sich um Max Knorr, Business Lead von Innovation Radicals, einer Unternehmensberatung mit Fokus auf Innovation. Willkommen Max, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Alex. Ich freue mich, heute mit dabei sein zu dürfen.
Damit unsere Zuhörer wissen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben und wo eure Expertise liegt, Max, bitte stelle Innovation Radicals doch mal vor.
Ja, lieben gern. Vielen Dank für den Ball. Ich nehme ihn direkt mal auf. Also wir bei Innovation Radicals, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Unternehmen, Organisationen, Menschen dabei zu unterstützen, Zukunft zu gestalten. Und das über den großen Hebel Innovation, Geschäftsmodellentwicklung, da sind wir ganz viel unterwegs. Und letzten Endes ist es das, was uns alle unter dieser Fahne antreibt. Und deswegen machen wir unsere Arbeit sehr gerne und daran orientiert sich letzten Endes auch all das, was wir jeden Tag so tun.
Wie seid ihr aufgestellt bei Innovation Radicals? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr und wie funktioniert das bei euch?
Also wir sind jetzt aktuell, ich würde sagen, ungefähr 10 Mitarbeiter fest im Team, jetzt in den letzten Jahren auch noch gewachsen, haben also noch eine überschaubare Größe, was ganz gut ist, auch mit Blick auf unsere interne Kultur. Da kann man Zusammenarbeit noch ganz gut managen und die DNA von damals kann ganz gut erhalten bleiben. Jeder leistet einen wesentlichen Beitrag zur Zusammenarbeit und zu der Kultur innerhalb des Teams. Und gleichzeitig arbeiten wir mit einem großen Netzwerk zusammen, was uns wirklich schön flexibel macht. Das ist ganz gut mit Blick auf die Projekte, die anstehen. Wir sprechen ja nachher wahrscheinlich auch nochmal über unser Leistungsportfolio. Sind wir über unser Netzwerk flexibel und gleichzeitig sehr breit aufgestellt und können im Innovationsbereich viele unterschiedliche Themen, die auf unsere gemeinsame Mission einzahlen, gut abdecken.
Lass uns gleich bei dem Thema bleiben. Was macht Innovation Radicals? Wie lautet euer Angebot?
Also um es vielleicht mal relativ simpel zu halten und High-Level zu bleiben, haben wir zwei große Bausteine oder Überschriften, würde ich sagen, worunter sich ganz viel einordnen mit Blick auf unser Leistungsspektrum. Der erste Oberbegriff ist das Thema Ökosystem aufbauen, wo es darum geht, insbesondere mit Corporates, aber teilweise auch mit Accelerator-Programmen zusammenzuarbeiten, wenn es darum geht, Innovationsarchitekturen zu schaffen und generell gute Rahmenbedingungen, möglichst ganzheitlich, in denen Innovation wachsen und gedeihen kann. Darüber werden wir nachher auch noch mal ein bisschen vertiefend sprechen. Und da sind wir eben einerseits befähigend unterwegs, also gucken, dass wir Innovationsmanager und Verantwortliche gut onboarden, was die Fähigkeiten angeht, um so ein Ökosystem zu gestalten und auch zu halten. Wir sind mit in der Gestaltungsrolle unterwegs, wenn es darum geht, Innovationsstrategien, Prozesse oder auch Innovationskultur zu beeinflussen und zu gestalten. Und wir sind in der coachenden Rolle, also immer auch gerne Sparringspartner für Innovationsverantwortliche oder Führungskräfte, wenn es darum geht, solche Rahmenbedingungen zu gestalten. Das ist der erste große Block. Und der zweite große Block, da geht es dann darum, innerhalb dieses Rahmens zu arbeiten, im Ökosystem aktiv zu werden und Geschäftsmodelle voranzutreiben. Von A bis Z. Wir sprechen also hier über klassische Geschäftsmodellentwicklung, wo wir einerseits bei der Konzeption und dem Design unterstützen, Teams begleiten und andererseits, das ist auch ein großer Baustein, der unserer Erfahrung nach oft zu kurz kommt, auch viel beim Testen unterstützen, beim Validieren. Denn im Innovationsbereich haben wir mit viel Unsicherheit, mit viel Risiken zu tun und wir versuchen hier gemeinsam mit den Teams über geeignete Experimente möglichst schnell, kostengünstig, pragmatisch Annahmen zu überprüfen und Annahmen zu validieren. Das ist so der zweite große Block.
Jetzt fragt man sich natürlich noch, wer sind eure typischen Kunden, weil es könnten ja auch sehr klar Startups sein, die von eurem Angebot profitieren könnten. Wie sieht es aus?
Ja, das ist tatsächlich total spannend bei uns. Also wir haben schon einen Schwerpunkt, würde ich sagen, bei Corporate Innovation und arbeiten viel, ich würde sagen, insbesondere mit mittelständischen Unternehmen zusammen, teilweise aber auch mit größeren Konzernen. Das ist also durchaus ein bisschen gemischt, aus unterschiedlichsten Branchen. Da sind wir also gar nicht so festgelegt und sehr breit aufgestellt. Und gleichzeitig sind wir aber auch mit Startups unterwegs, also in Accelerator-Programmen beispielsweise oder in Kooperation mit Universitäten, wo Gründungsgeist unterstützt werden soll. Und der dritte Baustein ist das Thema Forschung und Wissenschaft, wo wir auch einige Partner an der Seite haben und dabei unterstützen, aus groben Forschungsansätzen und Research marktfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln und dabei einen Transfer zu begleiten. Insofern würde ich sagen, sind das die drei übergeordneten Bereiche, wo wir mitmischen. Das ist an sich relativ breit, aber für uns auch insofern spannend und interessant, als dass wir natürlich aus all diesen drei Welten Herausforderungen, Themen und Challenges mitbekommen, ganz viel Erfahrungswerte sammeln und das natürlich nutzen können, um dann Impulse aus den unterschiedlichen Welten mit in andere Welten zu nehmen. Also vielleicht Impulse aus der Startup-Welt mit in die Corporate-Welt zu nehmen und andersherum und gleichzeitig natürlich auch spannende Verbindungen und Netzwerke aufzubauen. Das ist das Schöne bei diesem breit gefächerten Ansatz, würde ich sagen.
Ein Element des Werkzeugkastens von Innovation Radicals, auf den auch die drei Teile dieser Episode aufbauen, ist der sogenannte Innovationsgarten. Dabei handelt es sich um ein wirklich anschauliches Modell, das die wichtigsten Themen von der Arbeit an der Innovation in Unternehmen zusammenfasst. Ich bitte dich, Max, jetzt ein grobes Verständnis für den Innovationsgarten zu verschaffen, um uns den Weg für den tieferen Einstieg zu ebnen.
Na klar. Alex, erstmal lieben Dank für die lieben Worte. Schön, dass es dir gefällt und dass du es als praktisches Tool einschätzt und einordnest. Na, also vielleicht nochmal ganz angefangen, woher kam die Idee mit dem Innovationsgarten? Wir haben die Erfahrung gemacht bei all den Projekten, die wir begleitet haben, dass es aus unserer Sicht zu kurz greift, wenn man nur über Innovationsprozesse und Tools spricht. Was in der Praxis ganz oft passiert. Also da steht die Frage im Vordergrund, welchen Prozess implementieren wir als Organisation? Wie können wir denn auf unsere Herausforderungen zuschneiden? Wie sieht so ein Funnel aus, den wir gestalten? Welche Phasen sind relevant? Welche Methoden setzen wir ein? Das alles ist natürlich wichtig und dabei unterstützen wir auch. Und gleichzeitig glauben wir, damit Innovation wirklich in der DNA des Unternehmens verankert werden kann, braucht es einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Innovation und eben einige weitere Bausteine. So ist die Idee zum Innovationsgarten entstanden und letzten Endes besteht der Innovationsgarten aus drei Ebenen, drei Layern mit jeweils drei Bausteinen. Wir sprechen also über insgesamt 9 Bausteine, die aus unserer Sicht alle eine Rolle spielen, wenn es darum geht, ein Innovationsökosystem ganzheitlich aufzubauen. Wir haben auf der einen Seite das erste Layer, da geht es um das Thema Nährboden. Also wir greifen diese Gartenmetapher bei dem Modell tatsächlich auch auf. Wir gesagt haben, wenn man neue Geschäftsmodelle, sozusagen neue Setzlinge in den Boden setzt und sie wachsen lassen möchte, dann braucht es dafür erstmal den richtigen Nährboden. Und man kann sich das vorstellen, wenn man jetzt im Garten beispielsweise eine Tomatenpflanze ins Hochbeet setzt und die Erde ist dafür nicht passend, kann das Ganze nicht wachsen. Und so ist es unserer Erfahrung nach auch im Innovationsbereich. Was gehört jetzt dazu, zu diesem ersten Layer Nährboden schaffen? Aus unserer Sicht drei wichtige Bausteine. Der erste Baustein ist das Thema Strategie. Der zweite Baustein das Thema Portfolio. Und der dritte Baustein das Thema Resources. Wir werden ja gleich noch tiefer einsteigen, deswegen gehe ich jetzt noch nicht zu sehr ins Detail. Was hier aber vielleicht nochmal wichtig anzumerken ist, ist, dass hier vor allem die Führungskräfte als Enabler gefragt sind. Also hier nehmen wir ganz gern Geschäftsführung, Vorstand, Führungskräfte in die Pflicht, denn sie haben in erster Linie mit die Aufgabe, diesen Nährboden zu bereiten. Natürlich im Schulterschluss mit der Innovationsabteilung. Darüber ist dann das Layer Powerful Practices, so nennen wir das Ganze. Hier geht es also dann darum, Pflanzen in diesen Boden einzusetzen. Hier geht es ganz klassisch um Innovationsprozesse, darum Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und hierfür sind aus unserer Sicht auch wieder drei Bausteine relevant. Der erste Baustein, das Thema Prozesse und Tools. Also ein gemeinsames Verständnis, wie sieht unser Innovationsfunnel aus und welche Tools nutzen wir in welcher Phase, damit das Ganze strukturiert und systematisch ablaufen kann. Der zweite Baustein, welche Rollen brauchen wir in der Innovationsabteilung oder auch im Innovationsteam, damit dieser Prozess gehalten und gestaltet werden kann? Also wer hat welchen Hut auf und welche Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten gehen damit einher? Und der dritte Baustein, Rituale. Also welche Rituale sollten wir implementieren, um diese Struktur zu halten und gezielt Fortschritte zu machen? Und das letzte Layer ist dann das Thema Enabling Environment. Also wenn man von dem Garten spricht, vielleicht das Wetter, all die äußeren Umstände, die sonst noch das Wachstum der neuen Setzlinge beeinflussen. Und hier haben wir die drei Bausteine Kommunikation, gerade auch in Richtung des Mutterunternehmens, der anderen Bereiche. Das Thema Kollaboration, also wie bauen wir Communities auf und kollaborieren mit ExpertInnen, vielleicht mit Mitstreitern, Unternehmen aus anderen Branchen, um zu lernen. Oder vielleicht mit unserer Zielgruppe. Wie können wir da eine gute Kollaboration im Sinne des Innovationsprozesses kommen? Und das Thema Incentives oder auf Deutsch Anreize. Also wie schaffen wir Anreize, die Innovation begünstigen und fördern? Und wie nehmen wir vielleicht auch Blockaden weg, die dem aktuell im Weg stehen?
Danke, Max, für den Überblick über den Innovationsgarten. Ich möchte nun die einzelnen Bausteine geordnet mit dir durchgehen und etwas mehr im Detail beleuchten. Das bedeutet, ich werde dir pro Baustein 1 bis 2 Fragen stellen. Noch in diesem Teil der Episode thematisieren wir den Nährboden von Innovation. In Teil 2 werden wir dann die Praktiken und in Teil 3 die Umgebung von Innovation besprechen. Beginnen wir auf der Ebene Nährboden mit dem Baustein Strategie. Man denkt hier immer sehr klar in Richtung Zukunft, weil Innovation und Strategie klingen direkt so. Aber meines Erachtens ist eben bei diesem Punkt auch die Vergangenheit sehr stark gefragt, um dann in der Gegenwart ja, das eigene Potenzial einordnen zu können. Was denkt ihr bei Innovation Radicals darüber?
Würde ich zu 100% so unterschreiben. Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen dann natürlich direkt an Zukunft denken. Wir sind der festen Überzeugung und haben auch in vielen Projekten gelernt, dass es wichtig ist, aus der Vergangenheit zu lernen, um dann die Zukunft zu gestalten. Mit Blick auf das Gelernte. Darum geht es ja auch im Kern ganz viel bei Innovation oder bei agilem Arbeiten, dass man iterativ vorgeht und dass man die Vergangenheit nicht ignoriert, sondern all die Erfahrungen als wichtige Learnings nutzt, um proaktiv Zukunft zu gestalten. Und das ist aus unserer Sicht auch bei dem Baustein Strategie total wichtig. Wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, empfehlen wir deswegen ganz oft, bewusst erstmal zurückzuschauen, vielleicht auch zu gucken innerhalb des Unternehmens, welche Versuche in der Vergangenheit gab es eigentlich schon, um Innovationen bei der DNA zu verankern, welche Projekte liefen, was lief gut, warum sind sie vielleicht auch gescheitert, mit all diesen Leuten ins Gespräch zu kommen und die Fehler von damals oder vielleicht auch die Fallen von damals nicht zu wiederholen. Daraus zu lernen und das bei strategischen Überlegungen mit einzubeziehen. Wir nennen das Ganze gerne Discovery. Es geht also darum, herauszufinden mit Blick auf die Vergangenheit, was hat funktioniert und was eben auch nicht. Und wenn man den Blick zurückgewagt hat, ist es dann im nächsten Schritt natürlich hilfreich, den Status quo zu betrachten und nach vorne zu schauen und zu gucken, wo wollen wir eigentlich hin und wofür machen wir bei uns hier Innovation? Und in der Diskussion ist immer ganz spannend, gibt es klassischerweise so zwei Ausprägungen. Wir sehen das immer als eine Art Kontinuum, wo man dann gucken kann, wo ordnet man sich eigentlich ein, in welche Richtung geht es. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass Innovationsabteilungen dann entweder sagen, wir haben einen stärkeren Fokus auf Transformation. Also uns ist wichtig, dieses Thema Innovation in der DNA zu verankern und eine saubere Engine für aufzubauen. Wir haben aber auch andere Unternehmen, die sagen, Transformation ist für uns zweitrangig. Bei uns geht es ganz knallhart um Wachstum und vielleicht auch um Return on Invest. Also wir wollen in möglichst kurzer Zeit Projekte auf die Straße bringen, die uns Wachstum ermöglichen als Unternehmen. Und diese beiden Ausprägungen sind ganz spannend in der Diskussion. Und ich glaube, im ersten Schritt ist es als Innovationsabteilung wichtig zu gucken, wo stellen wir uns hier eigentlich auf? Was ist unser Fokus? Um in Anlehnung daran vielleicht auf strategischer Ebene dann auch weitere W-Fragen zu erarbeiten, die aus unserer Sicht Bestandteil von so einer Strategie sind. Wofür machen wir das Ganze? Wohin wollen wir damit? Da geht es dann um Vision und Ziele. Wer mischt eigentlich mit? Vielleicht auch in welcher Rolle? Wo spielen wir? Also was sind unsere Suchfelder? Was sind unsere Spielfelder? Was vielleicht auch explizit nicht? Also worauf fokussieren wir uns? Und was ist unsere Aufgabe im Rahmen von Innovation? Was vielleicht auch explizit nicht? Also was klammern wir ganz bewusst auf, um den Fokus noch stärker zu wählen? Und ein letztes Thema, was mir persönlich am Herzen liegt, auch bei diesen strategischen Überlegungen, ist wirklich dieses Thema Kennzahlen, was oft ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, gerade im Innovationsbereich. Ich gebe auch zu, das ist ein bisschen schwieriger als vielleicht im klassischen Liniengeschäft und trotzdem unserer Erfahrung nach extrem wichtig und hilfreich, um wirklich klaren gemeinsamen Fokus zu haben. Denn im Kern steckt da die Frage hinter, woran machen wir fest, dass wir gerade auf Kurs sind, dass wir unser Ziel erreichen? Und da sollte es idealerweise schon gemeinsame Messgrößen für geben.
Du hast schon einen Punkt jetzt für das Portfolio vorneweg genommen, weil ich wollte jetzt noch fragen, das Portfolio soll ja letzten Endes auf der Strategie aufbauen, um die Strategie quasi zu erreichen, strategische Ziele dahingehend zu managen. Und die Frage wäre jetzt gewesen, wie identifiziert man denn Projekte, die in Einklang mit der Strategie stehen? Und du hast jetzt hier schon aufgezeigt, es soll in die Richtung von, ist es Transformation, ist es vielleicht Evolutionäres, das wir betreiben im Innovationsbereich, oder gehen wir wirklich in die disruptive Innovation, dass man sich hier mal einordnet und dann von der Seite sich nähert.
Ja, exakt. Vielleicht greife ich den Ball nochmal auf. Ich würde vielleicht jetzt bei der Frage spezifisch nochmal zwei, drei weitere Punkte ergänzen, die, glaube ich, wichtig sind, wenn man sich überlegt, was nehmen wir ins Portfolio mit rein und was vielleicht auch nicht. Also das fungiert ja dann als eine Art Filter. Ich glaube, das eine, was du gerade angesprochen hast, kann man vielleicht unter der Überschrift Strategic Fit zusammenfassen. Also mit Blick auf die Strategie, die wir als Unternehmen definiert haben bei dem Thema Layer Foundation, ist natürlich immer die Frage spannend, passt das, was gerade an Ideen reinkommt, zu diesem Strategic Fit? Also sind wir auch in passenden Feldern unterwegs, zahlt das auf unsere gemeinsame Vision, auf das große Ziel an, treibt das die Kennzahl? Das sind alles relevante Fragen in dem Kontext. Darüber hinaus vielleicht auch die Frage, welche Arten von Innovationen möchten wir denn eigentlich fördern und unterstützen? Also geht es auch um inkrementelle Innovationen, Optimierung? Oder wollen wir ganz bewusst den Fokus ausschließlich auf radikale oder vielleicht sogar disruptive Innovationen legen? Das sind zwei Punkte und ich glaube, wenn man die geklärt hat, da strategischen Match hergestellt hat, sind drei weitere Punkte besonders wichtig. Der erste Punkt, Expected Return. Also nochmal zu beurteilen, und da kann man natürlich erstmal nur ein Best Guess abgeben, weil die Idee noch nicht ausgereift ist und ganz am Anfang steht. Wie groß ist denn eigentlich der zu erwartende Return? Und hier ist dann vielleicht auch die Frage spannend, woran machen wir das fest? Gucken wir auf die Profitabilität, Return on Invest, auf Wachstumsmöglichkeiten, kann es unterschiedliche Dimensionen geben. Das Thema Expected Effort, also wie groß ist voraussichtlich der Aufwand, gerade wenn man vielleicht Interesse daran hat, Quick Wins umzusetzen. Und die letzte Dimension, die mit Sicherheit auch eine sehr wichtige ist, das Thema Innovation Risk, Innovationsrisiken. Mit Blick auf die drei Dimensionen Desirability, wollen das die Kunden überhaupt? Will das die Zielgruppe? Mit Blick auf das Thema Viability, lohnt sich das für uns? Können wir damit Geld verdienen? Und mit Blick auf die Dimension Feasibility, können wir das so umsetzen, wie wir uns das vorstellen? Haben wir dafür die Capabilities, vielleicht auch die Patente, Intellectual Property, die Ressourcen, all das zahlt hier nochmal darauf ein. Auch diese Punkte kann man ganz gut mit einbeziehen, um ein erstes Screening von Ideen zu machen und vielleicht ein erstes Scoring vorzunehmen fürs Portfolio.
Du hast im Prinzip auch schon jetzt im Thema Portfolio angesprochen, woher kommen die Ressourcen, dass man sich darüber klar sein muss. Und eine Herausforderung, die ich ja häufig sehe, ist die, einfach gedacht würde man eben für seine innovativen Projekte Ressourcen aus der Linie ziehen und die eben auf Innovationsprojekte setzen. Die andere Version ist die, ich habe eine komplett getrennte Einheit für Innovation. Die Innovationsabteilung ist sozusagen ein Spin-off, nicht als eigenes Unternehmen, aber komplett abgetrennt. Das sind die zwei Extreme, die ich erlebt habe. Jetzt habt ihr schon einige solche Strukturen kennengelernt und wisst, wie sie performen. Was kannst du aus deiner Erfahrung diesbezüglich sagen?
Ja, ist tatsächlich eine spannende Fragestellung, wo ich mich auch schwer tue, eine pauschale Antwort drauf zu geben, weil ich glaube, es ist wirklich sehr abhängig von dem individuellen Kontext und von vielen Faktoren im Außen, welche Möglichkeit da die beste ist. Also einerseits soll das natürlich zu der strategischen Zielsetzung passen, andererseits muss es auch mit den aktuellen Prioritäten, Ressourcen, anderen Themen vereinbar sein. Und je nach Modell hat man ja durchaus einen unterschiedlichen Ressourceneinsatz. Insofern würde ich mich vielleicht dem Thema so nähern, dass ich erstmal so ein paar grundlegende Ideen und Beobachtungen teile, was aus unserer Sicht wichtig ist, wenn man es mit Innovation ernst meint, beim Thema Ressourcen und ganz am Ende vielleicht nochmal einen Best Practice teilen, von dem ich glaube, dass die allermeisten Unternehmen damit wahrscheinlich gut fahren würden, wenn sie Innovation wirklich verankern möchten. Diese Punkte, die wir gelernt haben, die gehe ich vielleicht mit dir nochmal eben ganz kurz zusammen durch, sind mehrere. Der erste Punkt, der, glaube ich, ein ganz wichtiger ist, egal wie man es nachher aufzieht, wir haben die Erfahrung gemacht, dass man immer gut daran tut, Innovation nicht im Elfenbeinturm stattfinden zu lassen. Das ist ein Phänomen, was wir öfter beobachten, dass da so eine separate Einheit draus gemacht wird. Vielleicht läuft da auch die Kommunikation nicht ganz so transparent. Und das führt dann meistens zu so einer Feindseligkeit zwischen der Innovationsabteilung, diesem Elfenbeinturm und dem Rest des Unternehmens, was nicht förderlich ist, wenn man mit anderen Bereichen zusammen Innovationen auf die Straße bringen möchte. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man immer bedenken sollte. Der zweite Punkt, der, glaube ich, ein sehr wichtiger ist, Innovation kann nicht erzwungen werden. Das heißt, wenn wir Innovationsabteilungen aufbauen oder Innovationsteams zusammenstellen, ist es unserer Erfahrung nach extrem wichtig, gerade am Anfang zu schauen, dass man nur Leute mit ins Boot holt, die wirklich Bock darauf haben, die eine intrinsische Motivation mitbringen, denn die braucht man, um Innovation zu gestalten und die nicht nur in diesem Team oder der Abteilung sind, weil der Chef gesagt hat, jetzt geh mal dahin. Und ähnlich wie bei Innovationsprozessen oder neuen Geschäftsmodellen geht es hier dann eben auch darum, die Innovatoren und Early Adopter in der Organisation zu identifizieren und die zu mobilisieren, um solche Teams zu staffen und dann vielleicht andere für das Thema zu begeistern. Ein weiterer Punkt, vielleicht auch ein weiteres grundlegendes Prinzip, wenn man Ressourcen verteilt beim Thema Innovation, ist, dass man immer eine End-to-End-Verantwortung zum Ziel haben sollte. Das Schlimmste, was passieren kann bei Innovationen oder neuen Ideen, die verfolgt werden, ist, dass man am Anfang mit ganz viel Tamtam und viel Motivation startet, ein Team dafür zusammenstellt und das Team sich auf Strecke ganz oft verändert, neu zusammengesetzt wird oder Ideen, Projekte zu schnell in die Linie, in die Business Units übergeben werden. Damit haben wir ein paar Mal Erfahrungen gemacht und die Erfahrung war immer, dass so eine verfrühte Übergabe oftmals zum Scheitern von Ideen führt und dass auch zu viel Durcheinandermischung in den Teams zum Scheitern der Ideen führt. Ich glaube, das ist also ein weiteres Prinzip, vielleicht Designprinzip, was man berücksichtigen sollte. Darüber hinaus sollte man auch wieder, egal wie man Innovationen umsetzt, rein organisatorisch und strukturell, gucken, dass man andere Rahmenbedingungen für Innovationsarbeit schafft als im Liniengeschäft. Denn Innovation findet ja in einem ganz anderen Kontext statt als das klassische Liniengeschäft. Wir haben es in der Regel mit sehr viel Unsicherheit zu tun. Wir haben es mit vielen Risiken zu tun. Wir müssen ganz, ganz viel ausprobieren, ganz viel testen. Unsere Aufgabe ist nicht die Ausführung und Optimierung, sondern das Suchen und Finden. im Innovationsbereich. Und das stellt Teams natürlich vor besondere Herausforderungen. Deswegen sollte man gucken, dass man für Innovation geeignete Rahmenbedingungen schafft. Und der letzte Punkt, Innovation funktioniert definitiv nicht mal ebenso nebenbei. Thema Ressourcen auch nochmal ganz wichtig. Also so oder so sollten die Leute, die Innovation treiben, wirklich Rückendeckung von ihren Führungskräften und vom Management haben, einen gewissen Anteil ihrer Zeit auf Innovationsprojekte und generell dieses Thema zu verwenden, damit es eben nicht zwischen Tür und Angel passiert. Auch das ist wichtig, damit ernstzunehmende Innovation hinten rauskommen kann. Mit Blick auf all diese Aspekte, hast du gerade schon angesprochen, gibt es jetzt natürlich viele Ausgestaltungsmöglichkeiten. Wir haben in den allermeisten Projekten allerdings die Erfahrung gemacht, dass es, gerade wenn ich auf den Mittelstand gucke, im Corporate-Umfeld, oftmals sehr hilfreich ist und sich anbietet, dass man schon eine dezidierte Innovationseinheit ins Leben ruft. Wie aus umfangreich die gestafft ist, ist dann immer abhängig vom Budget, von den Ressourcen, wie hoch das Thema Innovation vielleicht auch aufgehangen ist. Dass man schon ein paar Leute hat, die sich da wirklich auskennen und die in der Lage sind, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Rahmenbedingungen zu halten und auch Teams zu unterstützen und so einen Funnel aufzubauen, über den wir gerade schon kurz gesprochen haben. Und die dann eben zentrale Ansprechpartner sind, wenn es darum geht, Innovationsinitiativen oder Ideen aus dem Unternehmen zu begleiten. Also da die Guides zu sein, durch den Prozess zu führen, Teams unter die Arme zu greifen, Hilfestellung zu leisten und gleichzeitig aber eben auch gucken, dass sie dieses Ökosystem im Blick halten und schauen, wie sind die Rahmenbedingungen, die vielleicht auch gestalten und weiterentwickeln. Also es ist einerseits das Thema Arbeit in Innovationsprozessen, in Innovationsteams, gleichzeitig aber auch die Arbeit am Rahmen. Und ich glaube, beides ist schwierig, wenn man das aus der Linie heraus neben anderen Tätigkeiten macht. Ich glaube, für beides braucht es eine eigene Abteilung. Und deswegen ist das unserer Erfahrung nach mit der Best Practice für die allermeisten Unternehmen, so eine Einheit zu gründen, die dann einzelnen Teams unter die Arme greift.
Liebe Zuhörer, das war Teil 1 der Episode zu Themen und Herausforderungen von Corporate Innovation, in der wir über den Nährboden von Innovation sprachen. Im nächsten Teil wird es über die Praktiken von Innovation gehen. Schaltet dazu gerne wieder ein.